Hey Jungs, wir haben Filmalarm!
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 Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich bin der Flo und ich sag Hallo. Hier gibt's jetzt gleich wieder 2 Stunden volle Kanne, was es diese Woche im Kino gibt. Und ich bin natürlich nicht allein im Studio, ich habe auch die Aki dabei. Hallo Aki.
Hallihallo.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Die Jasmin ist auch am Start.
Hey, hi.
Wir begrüßen heute auch wieder die Johanna im Studio, die kommt nachher auch noch vorbei. Lars lässt sich entschuldigen, hat aber was dagelassen, was wir euch abspielen können. Genauso wie der Robert, der hat sich den Horrorfilm der Woche angeguckt. Genau. Wie gesagt, ich bin der Flo und ich mache jetzt erstmal hier Musik. Denn wir fangen an mit... jetzt muss ich es nur finden.
Tja.
Tja, wie immer.
Wenn man vorbereitet wäre.
Ja, tja, da müsst ihr mit leben. Da ist es doch. Gibt jetzt erstmal Sally Shapiro mit Another Christmas.
Ein hellblaues Tuch an der linken Arschbacke bedeutet, dass du dir einen blasen lassen willst. Und der rechten, dass du jemanden einen blasen willst. Ein grünes auf der linken Seite bedeutet, dass du ein Stricher bist. Rechts, dass du bereit bist zu zahlen. Gelb auf der linken Seite bedeutet, dass du gern jemand anpisst. Rechts, du möchtest angepisst werden. Das rote Tuch
okay,
bedeutet... Ist nichts für dich dabei?
Ich muss mir das zu Hause nochmal überlegen, okay?
Ah, du wirst dich schon für das Richtige entscheiden.
Filmstarts der Woche.
Und los geht's tatsächlich mit einem deutschen Film, den sich hier 2 Leute angeguckt haben.
Ja.
Denn Aki und Oliver haben sich gemeinsam oder auch nicht gemeinsam auf einen Spaziergang nach Syrakus begeben.
Jeder unabhängig
voneinander. Ja, unabhängig voneinander. Ich wollte meine Ruhe haben.
Ja. Wow, ja. Shots feiert. Dann erzählt uns mal.
Quatsch ich dir zu viel oder was?
Was macht Charlie Hübner auf seinem Spaziergang nach Syrakus?
Erstmal, so viel laufen tut er gar nicht.
Keine Ahnung, deswegen.
Genau, also kurz zum Inhalt. Ne? Es geht hier um Paul Gompitz, gespielt von Charlie Hübner, ein Rostocker, der in... der unbedingt die Sehnsucht hat, nach Italien zu reisen und ähnlich wie der Dichter Säume dann eben mal einen Spaziergang nach Syrakus unternehmen möchte. Nun allerdings das Problem hat, eben in der DDR zu wohnen, wo man halt nicht so ohne weiteres rauskommt. Das ist das Jahr 1982 und er plant dann im Verlauf der folgenden Jahre dann seine Reise und nicht zuletzt dann auch natürlich seine Flucht aus der DDR, um dann schließlich diese Reise unternehmen zu können. Und dabei kommt es natürlich zu allerlei Konflikten, natürlich mit dem damaligen System der DDR und dann auch mit seiner Frau, der auch eine gewisse Sachen da verheimlichen muss. Alles in allem geht es nicht mal so sehr um den Spaziergang als solche nach Syrakus. Das wird hier relativ kurz behandelt. Es geht mehr darum, wie er denn bis dahin kommt, also wie er denn seine Flucht aus der DDR plant, wie er sich das Ganze zurechtlegt und dann schließlich, welche Konsequenzen dann seine Reise für sein Leben haben und nicht zuletzt auch für seine Frau haben. So, das steht dann eher im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Ja.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also es basiert ja auch auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise auf einer Erzählung. Da heißt das Buch allerdings Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus. Und ist eine Biografie von Klaus Müller, der das einfach mal versucht und durchgezogen hat. Und jetzt haben wir das als Verfilmung. Und ich finde es super besetzt. Also gut, zugegeben, ich habe es auch wirklich fast deswegen geguckt, weil ich Charlie Hübner so super finde. Und dann wurde er auch noch unterstützt von seiner Frau Lina Beckmann, die ich auch grandios im Film finde. Und hat mich sehr gut unterhalten und hatte einen sehr schönen Vibe, sage ich mal. Also es war nicht so, der Osten ist so schön und lass uns hier bleiben. Es hat schon eben ich fühle mich hier wohl in der DDR, aber ich möchte gerne reisen und ich versuche jetzt alles daran zu setzen, wie ich das schaffe.
Genau, ja, und das war dann auch zu zu dieser Richtung ist man dann gekommen, als man den Film dann sukzessive geschrieben hat. Eine Regie hat der Lars Jessen geführt und zu Beginn der Produktion oder zum Beginn der Konzeptionierung war halt wirklich hat man wirklich so gedacht, okay, wir machen hier eine reine Fluchtgeschichte aus der DDR. Ne? Und dann, als dann Corona dann kam, hat man sich so überlegt, okay, machen wir es doch über das Reisen als solche. Und somit hat sich dann die Geschichte immer weiter verändert und angepasst den Gegebenheiten. Und auch ich finde Charlie Hübner großartig. Ich fand ihn so toll in dem Film Bornholmer Straße, ne, wo er da diesen Fobo-Grenzposten da spielte und sich so gefreut hat in der einen Szene, dass er einen Befehl gekriegt hat. Und ich hatte mich auch schon gewundert, dass die Chemie zwischen ihm und der Lena Beckmann so gut funktionierte, bis ich dann gelernt habe, okay, das sind Eheleute. Die beiden schieben das gar nicht mal so darauf, sondern sagen, ja, wir sind doch Profis und haben schon lange, schauspielen schon lange und so. Aber ich denke mal, dass die beiden Eheleute sind, das bringt ja einiges mit dazu. Ne? Und ich fand, das ist so ein schöner Feel-Good-Film, Also so viel gut, wie ein deutscher Film halt sein kann. Also da gibt es so einige Momente dann, also es ist Spoilerwarnung, ne? Wo er dann halt durchaus die ein oder anderen Ziele erreicht und nachdem er halt viele Hindernisse hat überwinden müssen. Und da konnte ich dann halt echt schon mitfühlen, habe ich mich richtig gefreut, aber dann kommt natürlich die Konsequenz dann wieder, er muss dann wieder zurück und mit seiner Frau dann das, die ganze Geschichte handhaben, an ihrer, auch an ihr ist seine Entscheidung nicht spurlos vorbeigegangen und so findet der Film sich dann am Ende stimmungsmäßig wieder auf, naja, ausbalancierten Level wieder. Ja.
Ja, naja, es ist, was du jetzt gesagt hast, ja, so eine Fluchtgeschichte. Also es ist ja eigentlich in dem Sinne keine Flucht. Er versucht ja nur mal kurz Urlaub zu machen.
Ja.
Naja, also das fand ich auch so sympathisch an dem Film, dass er eben trotz alledem sich dort zugehörig fühlt und eigentlich nur ein bisschen das System ausdribbeln will und was er da eben so für Möglichkeiten hat. Die werden ja auch alle so dargestellt und das war einfach sympathisch rübergebracht. Und es hat aber natürlich auch immer diesen Beigeschmack, eben dieses Ernüchternde, ja, du bist nun mal jetzt in der DDR geboren oder lebst hier, du kommst da jetzt so ohne weiteres nicht so einfach raus. Ne?
Ja.
Also du hast deinen Urlaub in Rumänien, in Bulgarien, in Prag und dann hört es dann auch schon wieder auf. Also alles Weitere ist dann erstmal nicht möglich und du weißt eben auch nicht, dass in ein paar Jahren vielleicht, obwohl du schon 1988 oder 1989 losmachst, dass du vielleicht auch sogar die Grenze gar nicht mehr hast. Das weißt du ja alles nicht. Und fand ich halt auch trotzdem wiederum krass zu sehen, dass auch wenn man, ich weiß, das kommt in dem Film für mich jetzt nicht so rüber oder vielleicht war es auch in dem Falle nicht so, die Konsequenzen, die das Ganze ja auch mit sich bringt gegenüber Familienmitgliedern und Freunden, wenn du einfach mal das Land verlässt, was deine Frau oder so widerfahren kann. Also das war ja alles nicht so einfach, dass du da einfach mal losmachst und ohne Konsequenzen einfach mal weg bist. Ne?
Mit Verhören und, und Wohnungsdurchsuchung. Ne? Und auch er musste ja dann bei seiner Rückreise, seiner Rückkehr dann Gefängnis befürchten. Ne? Der echte Paul Gompitz, Klaus Müller heißt er tatsächlich, der ist 1988 losgemacht und ist allerdings auch schon 1988, also noch vor der Wende, wieder in die DDR heimgekehrt und auch er musste Gefängnisstrafe fürchten, aber da ist tatsächlich nichts passiert. Er wurde verhört, er hat ein paar Auflagen bekommen und wurde dann gewissermaßen wieder ganz normal ins Land gelassen. Das, was ich persönlich am besten an diesem Film fand, und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ganz besonders hervorheben, dass dieser Film gänzlich verzichtet auf den Quotensachsen. Der ist normalerweise immer bei Filmen, wenn es um Osten geht, mit dabei in irgendeiner Form, auch wenn es nicht passt. Und auf den wird hier wunderbar verzichtet. Und also man muss hier kein aufgesetztes Sächsisch hören. Nicht, dass es mich besonders stören würde, aber mir fällt es halt wirklich auf. Und das hat mir das, also summa summarum kann ich sagen, ein gelungener, schöner Film.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also auch gut besetzt, auch mit den ganzen anderen Leuten, die da mit dabei waren. Also es war durch und durch einfach richtig gut besetzt. Es war stimmig, es hatte einen schönen Look, gerade auch das Mediterrane, wenn das dann eben in die... nach ja, Italien und nach Österreich schafft mit den Bergen. Das ist halt alles schön. Es hatte dann hat auch so ein, das haben die so Filme schön gemacht mit so einem Postkartenflair, dass er quasi wie durch eine Postkarte reist. Das hat einfach einen richtig guten Look. Es ist sommerlich. Es ist einfach noch ein schöner sommerlicher Film, so jetzt aufs Ende vom Sommer hin, den ich wirklich empfehlen kann. Es ist jetzt nicht der Überfilm des Jahres, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Sommerfilm.
Ja, schöner kleiner deutscher Film.
Das freut uns doch. Wenn ihr auch Lust bekommen habt auf den Spaziergang nach Syrakus, dann könnt ihr den natürlich einfach selber machen. Danke euch. So, und bevor wir weitergehen in den Filmstart der Woche, machen wir aber trotzdem nochmal einen Exkurs.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Denn Robert hat den Moment, Horrorfilm der Woche gesehen und hat uns da eine lange Sprachnachricht geschickt. Und die kriegt ihr jetzt alle zu hören. Es geht um Insidious 6. Viel Spaß mit Robert.
Ja, hallo, willkommen. Und bei dem anderen Horrorfilm der Woche ist ja nicht der einzige Horrorfilm. Und diesmal haben wir ein alteingesessenes Eisen, was schon sich jetzt mit diesem Teil auf 6 Teile zusammenreiht. Und es geht hier um Insidious von James Wan. Also eine der Reihen, die drei großen Reihen, die er ins Leben gerufen hat. Saw, Conjuring und Insidious. Bei den ersten hat er immer Regie geführt, die späteren dann abgegeben. Und alle Reihen haben es auf eine beachtliche Zahl gebracht. Und ja, zuletzt eben hat Patrick Wilson selber Regie geführt bei dem vorigen Film für die Insidious-Reihe und sozusagen die Geschichte um seine Story abgeschlossen. Und es gab 2 Prequels und jetzt sind wir wieder in der sozusagen Zeitlinie danach. Also das wusste man bis jetzt nicht, wenn man den Trailer gesehen hat, wo spielt er. Und der Film jetzt, Insidious Out of the Further, spielt jetzt nach den letzten mit Patrick Wilson. Genau. Und wir haben hier eine neue Hauptfigur. Es ist Gemma, die hier der Film fängt an mit einer kurzen Rückblende, sozusagen direkt aus der Kindheit, dass ein schlimmes Ereignis mit ihrer Mutter ist. Dann kommt ganz krass wieder der Insidious-Schriftzug reingeschwebt. Und dann geht die Story 20 Jahre später weiter. Und ja, es ist der Klassiker, wer es eben nicht kennt, Insidious, es geht halt um das Ewigreich. Es ist so eine Art Zwischenwelt, wo Geister festhängen, also gestorbene Seelen und so weiter und auch böse Seelen und so und was es da alles so gibt. Und die wollen natürlich meist zurück in unsere Welt oder unsere Welt kontrollieren. Und darum geht es eigentlich sozusagen in der ganzen Reihe. Und es gibt halt die Leute, die sozusagen die Wanderer sind, die können, wenn sie schlafen gehen, auch in diese Welt eindringen. Und dahin gehen. In dem Film ist es halt so, also wenn man jetzt tatsächlich auch noch nie einen Insidious-Film gesehen hat und jetzt sagt, ich will einfach einen Horrorfilm sehen, kann ich jetzt schon mal vornherein sagen, ja, da kann man dann auch direkt reingehen, weil alles, was man für den Film und für die kurze Filmhandlung dort verstehen muss, wird auch schnell während des Films dann auch erklärt. Weil wir haben eine alte Hauptfigur wieder dabei, Elise, die von Lynn Shay gespielt wird, die übrigens jetzt inzwischen schon 82 Jahre alt ist. Das ist schon beachtlich. Sie war in vielen Insidious-Filmen und auf vielen Horrorfilmen auch aus den 80ern und 70ern dabei. Also sie ist schon sehr lange im Geschäft und ist auch wieder hier tatsächlich in dem Film dabei. Und das kann man jetzt sagen, wenn sich viele fragen, es spielt danach, aber sie ist ja in Teil 2 gestorben. Bei den Prequels ist natürlich dabei. Aber das ist jetzt auch nicht der große Spoiler, weil man sieht ja, dass sie da ist. Es spielt danach und sie ist einfach, ja, weil sie ja tot ist, im Ewigreich ist sie. Ne? Sie ist einfach dann, ja, hängt dort auch fest. So, und so kann sie natürlich ja auch in dem Film auftauchen und unserer neuen Hauptfigur Gemma helfen. Sie ist Zahnärztin und das bringt in diesem Film natürlich auch viele ekelhafte, widerliche Szenen mit sich. nicht nur, dass ein Teenager aus der Zahnspange irgendwelche Reste entfernt werden, weil das ist auch alles widerlich, wie das aussieht, auch später mit einem alten Mann, der irgendwie total ekelhafte Zähne hat. Und es gibt eine Sache, die da aus ihrem Mund gezogen wird, aus dem seinen Mund gezogen wird. Es ist einfach nur ekelhaft. Und ja, wer die Filme Dentist 1 und 2 kennt, also da fühlte ich mich kurz daran erinnert, so, weil Zahnarztszenen sind ja jetzt nicht so oft in Filmen zu sehen. Aber wer jetzt, ja, Triggerwarnung, wer jetzt so mit Zähnen und daran rumbohren oder ja, Zähne rausbrechen, egal, da keinen Bock drauf hat oder da einfach zart beseitet ist, der kann schon als erstes schon mal den Film am besten gar nicht ansehen, weil es nimmt schon einen kleineren Teil ein, wo der Regisseur hier, der Jacob Chase ist, ja, viel Horror drauf schöpft mit diesen, ja, widerlichen Szenen. Und es ist ganz klassisch beim, wie bei Insidious auch, es ist wirklich so, dass der erste große Anfangsteil des Films sehr gruselig ist. Also ich bin wirklich wieder fast im Kinositz gestorben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das war echt schlimm. Also ich finde die Filme, also die funktionieren bei mir super krass und ich springe da immer an. Also und der hat auch wieder genauso funktioniert. Teil 5 von Patrick Wilson, das war der einzige, der ein bisschen schwächer war. Aber sonst kann man die Filme eigentlich nicht versauen. Und wer jetzt die anderen Filme mag und mag Grusel, mag die Atmosphäre, das wird hier auf jeden Fall wiederholt. Das ist auf jeden Fall immer dabei. Leute, die natürlich was total Neues sehen wollen, das ja, bringt jetzt nicht so viel, viel Altbekanntes. Es gibt eine kleine Neuerung und ich weiß nicht, ob das im Trailer gezeigt wird, aber es, unsere Hauptperson hat eine, die kann nicht nur wandern, sie kann, das kann man sagen, Dinge auch mit aus der anderen Welt in unsere Welt bringen. So, und vielleicht andere Sachen noch. Und natürlich will der neue Antagonist, den es hier gibt, ja, da gibt es einen Antagonist, es gibt immer ein böses Oberwesen, irgendwas, und das will natürlich irgendwelche Sachen ausnutzen daran. Ne, im ersten Teil, da gab es immer dieses furchtbare Vieh mit der roten Fratze. Das, was ich auch immer total schlimm fand, wo die davon erzählt wurde, wo es immer noch ganz klein eingeblendet waren im ersten Film. Man hat nicht viel gesehen. Und später gab es auch so eine Frau mit so einem Schleier. Und es gibt immer böse Wesen, die in den Haupt Teilen, also sind eigentlich alles Hauptteile, ne, so grob, irgendwas wollen und ja, um in unsere Welt einzudringen oder ja, da Unruhe zu stiften oder ja, Böses zu veranstalten. Genau, und unsere Hauptfigur hat ist nicht alleine, sie hat auch noch eine kleine Tochter, Maya, und es gibt dann so Rückschlüsse, dass Gemma wird hier ein bisschen, ja, ausfälliger. Sie wird ein bisschen psychisch labiler, weil sie hat, es fängt damit an, dass sie immer wieder diese Albträume hat, träumt auch von ihrer Mutter. Und da war eben diese, am Anfang gibt es ja so eine kleine Prequel-Geschichte, bevor die Schriftzug reinkommt und die Verbindung, was mit der Mutter damals passiert ist, was da los war, das spinnt sich ein bisschen nach hinten des Films auf und was dann eben, ja, der große Plan nach hinten ist, das kommt natürlich auch erst später raus und wir haben hier sozusagen Lin Shaye als Elise, die uns sozusagen ja, ganz schnell der Hauptfigur erklärt, was hier los ist, wie ihr geholfen werden kann. Sie hat noch ein anderes Medium hier, was eingespannt wird, sozusagen, mit sie darüber ja kommunizieren kann. Und so ist sozusagen auch der Film für jeden, der Insidious noch nie gesehen hat, wird das auch sofort erklärt. Und da wir keine Hauptfiguren aus den alten Teilen haben, ja, kann man den sich tatsächlich auch angucken, ohne ja, die anderen gesehen zu haben. Damals war ja der Trick sozusagen beim ersten Teil, dass man ungefähr wusste oder dachte, man weiß, wie so Filme laufen, weil ja viel klassisch in eine gewisse Horrorrichtung gegangen ist. Und dann hat er später irgendwie, das will ich jetzt nicht so sagen, aber er hat was anderes gemacht, was jetzt in den anderen Filmen ja immer klar ist. Aber im ersten Film hat es eben sehr gut funktioniert, weil man dachte, man weiß da, wie der Hase läuft. Ja, unsere Hauptdarstellerin Gemma wird von Emilia Eve gespielt. Ist eigentlich auch, die ist nicht sehr bekannt, eine britische Schauspielerin, hat ein bisschen in Serien mitgespielt und ein paar Filme gemacht. Ist gerade scheinbar am Aufsteigen, die kennt man noch nicht so. Also Lin Shaye ist tatsächlich die einzige bekannte Schauspielerin hier drinne. Das andere sind auch australische Schauspieler, die hier mit dabei sind. Weil es eine komplett australische Produktion ist. Ist James Wan und Lavanel, die Produzenten und Drehbuchautor von den Originalen, sind ja Australier. Und deswegen wird auch, ist das meist das Produktionsland und wird da auch viel gedreht, auch wenn das hier meist immer natürlich Amerika sein soll. Oder soll es immer Amerika sein? Naja, das kann ja auch einfach nur eine australische Stadt sein. Das ist ja auch egal. Ja, in Originalton, dann hört man es vielleicht sofort raus. Naja, okay, also, ich habe genug erzählt. Und ja, wer alle in Sicht des anderen Teile und so damit nichts mehr anfangen konnte und irgendwann raus war und das nicht gefallen hat, und dann ist es für euch nichts. Wer das alles immer super geil fand und sich da reinziehen lassen konnte wie ich, der kann den Teil auch gerne angucken. Ich fand ihn super. Bei mir funktioniert das immer wieder. Und ja, ich brauche gar nicht so viel Neues, wenn es einfach cool inszeniert ist und gruselig gefilmt und die Musik dann reinkommt. Und wir haben ein bisschen Synthesizer-Score diesmal mit ein bisschen dabei. Und er ist tatsächlich wieder besser als die 5. Ich habe da nicht so eine gute Erinnerung an die 5. Den hatte ich im Kino verpasst, nachgeholt. Aber der war wirklich nicht so stark, aber der hat mir wieder gefallen, hat mich reingezogen, und manchmal, man braucht auch gar nicht viel Erklärung, was das der Böse da, wo der herkommt und was der, da gibt es eine kleine Geschichte, was das für ein Typ war, und das reicht ja auch, weil hier ist wichtig, das Böse muss verhindert werden und die Hauptfigur ist gut und die will jetzt auch ihren Frieden finden, und dann wird einfach alles abgehandelt, und das in knapp ein bisschen was über 100 Minuten, und man hat wieder einen schönen Teil von einer Reihe. Ja, also von mir eine Empfehlung. Ich hatte viel Spaß, ich habe eigentlich mich zu Tode gegruselt und bin fast gestorben. Das ist bei mir passiert, aber das will ich ja auch. Also bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht, bei mir sehr gut. Viel Spaß.
Danke, Robert. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, in Sidious zu sehen, dann müsst ihr, glaube ich, in irgendeines der Multiplex-Kinos gehen. Ich vermute Cineplex, hier UCI und im CineStar. Da gibt es diese Filme zu sehen. Und bevor wir jetzt weitermachen, gibt es nochmal kurz Einführungsmusik. Welcome to Camp.
Deine Figur Veronica ist ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Ein Killer, aber nicht niederträchtig. Sie ist Clint Eastwood und trifft auf Charlie fucking Bronson. Und das ist es, was diesen Film von all den anderen in dieser Reihe unterscheiden wird. Ich möchte zeigen, dass unter dem bunten Glanz der 50er Jahre die Dinge genauso verkommen waren wie heute. Ein B-Movie mit erstklassigen Ideen könnte der Durchbruch für deine Karriere sein. Deshalb muss ich wissen, ob du bereit bist, alles zu tun, was nötig ist.
Ganz sicher.
Als wenn dein Leben davon abhängt.
Genau, unser Leben hängt jetzt aber nicht davon ab, aber wir sind wieder da mit dem
Filmstart der Woche.
Genau, ihr habt schon gerade gehört, Welcome to Camp, und wir sagen jetzt auch Welcome to Camp Miasma. Wir reden jetzt über Teenage Sex and Death at Camp Miasma, und Jasmin gibt uns einfach mal einen kurzen Abriss über die Handlung, damit wir nicht zu viel verraten oder so.
Absolut, probieren wir das. es geht um eine junge Regisseurin, die einen neuen Eintrag in die Filmreihe Camp Miasma drehen soll. Das ist in dieser Welt eine arrivierte 80er-Jahre-Slasher-Reihe mit ja, fragwürdigen Inhalten, einem transphoben Konzept von Killer. Und sie ist jetzt die junge, in Anführungszeichen, Vogue-Regisseurin, die nach einem Festival-Erfolg diese Sache wieder ja, in die Bahn bringen soll. Und sie entscheidet sich, der beste Weg, das anzugehen, ist, das Final Girl von damals zu treffen, die Hauptdarstellerin. Und sie fährt die besuchen und es stellt sich heraus, diese Hauptdarstellerin lebt abgeschieden im Camp, in dem der erste Film gedreht wurde, also im Ferienlager, wo sie dann mitten im Winter auftaucht und es gibt sofort eine Spannung zwischen der gealterten Final Girl Darstellerin und dieser jungen Regisseurin, die sich dann über den Film entspinnt und wir kriegen sowohl diese sich entfaltende Beziehung, die ja, ich würde sagen, auf jeden Fall romantische Züge annehmen wird, als auch Ausschnitte aus dem Camp Miasma Film-Franchise, wo wir Kills im Slasher-Style präsentiert bekommen. Und das Ganze würde ich jetzt ja als queeres Kino und eine große Hommage an Horrorfilme, speziell das Slasher, speziell das Camp-Slasher-Genre und die Menschen, die darin gearbeitet haben und die sich darin sehen, beschreiben. Das ist jetzt mal ganz kurz ja, Teenage Sex at Camp Miasma und Sex and Death, sorry, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Und ja, es sind viele interessante Leute an diesem Projekt beteiligt. Ich glaube, da können wir auch mal einen kleinen Abriss machen, wer hier eigentlich uns diese erotische Schlachtplatte kredenzt hat.
Genau. Johanna ist jetzt auch im Studio. Das noch ja, kurz
hallo.
Dazu. Hallo. Dennis ist auch in der Leitung, den hören wir gleich auch noch. Ich komme gleich auf dich zu, Dennis. Genau. Das ist der neue Film von Jane Schönbrunn, eine Regieperson, die jetzt uns den dritten Langspielfilm kredenzt, auch Teil eines, ja, also es sind auch viele Leute im Film drin aus dem, ich glaube, es nennt sich so Queer Underground Cinema, was da am Start ist. Eva Victor ist mit dabei, Jack Haven spielt wieder mit, they hat auch schon in Ice Water TV Glow mitgespielt, Louise Ward, die Regisseurin der Castration Movie Filme, ist auch in einer kleinen Rolle zu sehen und wir sehen, ja, viele queere Leute, Hannah Einbinder in der zweiten Hauptrolle neben eben Gillian Anderson, die uns da präsentiert werden. Und ja, wir haben gesagt, das ist der Film der Woche. Für mich auch der Film des Jahres. So viel kann ich schon mal sagen. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, was den vom Thron stößt.
Man freut sich ja eigentlich, wenn man einen neuen Film kriegt, der das vom Thron stößt, weil es ja noch heißt, dass es auch noch besser ist. Aber ich, als ich im Kino gesessen habe, hatte ich auch schon das Gefühl, ich sehe hier einen Lieblingsfilm.
Ja, ich war jetzt auch, also kleines Disclosure, Donnerstag ist der Film im Kino gestartet. Flo war gestern zum dritten Mal im Kino bei diesem Film. So gut finde ich ihn. Ja. Johanna,
ja, also,
wie ging es dir denn?
mir ging es auf jeden Fall auch schon eher gut, aber ich glaube ein bisschen gemischter. Also es ist bei mir auf jeden Fall ein Film, den ich sehr gut fand, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt Film des Jahres nennen würde. Ja, da bin ich mir einfach nicht so ganz sicher. Ich fand ihn streckenweise ein bisschen triggernd. Ich glaube, dass da würde ich so ein bisschen eine Triggerwarnung aussprechen für Menschen, die den anschauen wollen, wegen sexualisierter Gewalt. Ich finde, man konnte es total gucken, aber das ist ja auch nochmal unterschiedlich bei Menschen.
Ja, ja, ich glaube, wenn wir zu Themen kommen, ist das was, wo wir drüber sprechen sollten und müssen.
Ja.
Und ja, also ich würde dir zustimmen, dass diese Themen da drin sind und diese Warnung angebracht ist.
Genau, aber das hat natürlich auch mein Seherlebnis ein bisschen beeinflusst. Genau, aber ich hatte eine gute Zeit. Ich bin einfach noch nicht so ganz eindeutig auf einer Seite, wie ihr das seid, glaube ich.
Aber also du bist nicht eindeutig auf einer Seite, ist der Film des Jahres, oder du bist nicht eindeutig auf einer Seite, ist der Film ist sehenswert?
Ich finde den Film absolut sehenswert. Ich habe mich total gefreut, dass ich ihn geschaut habe. Ich hatte eine gute Zeit. In der meisten Zeit, ich bin nicht sicher wegen Film des Jahres. Das war das,
klar,
was ich sagen wollte.
Ich wollte einfach die Baseline etablieren.
Ja, das ist die Baseline.
Der wir
ja
reden. Das ist auch absolut okay, wenn jetzt jemand den Film nicht mag, aber
nein,
ich muss ja nicht unehrlich sein.
Also wenn jemand den Film nicht mag, dann wird er einfach runtergeregelt. Ganz
nein.
Ja, ja.
Dann hören wir uns das an als Argumente. Bei dem Stichwort, wie hast du ihn gefunden, Dennis?
Klappt das hier?
Ich fand ihn super. Ich hatte das Glück, zwei Wochen vorher I Saw the TV Glow, naja, drei Wochen vorher I Saw the TV Glow zu schauen, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und auch durch die Trailer jetzt zu Camp Miasma ging das für mich alles so ein bisschen Richtung, ich hatte es gestern, glaube ich, schon gesagt, David Lynch. Und ich hatte dann aber, ich fand den super. Ich war sehr beglückt und Gillian Anderson war eine großartige Besetzung.
Ja, ich bin auch tatsächlich auch wieder, ich finde alle Leute top besetzt in diesem Film. Es macht eine große Freude, diesen ganzen Cast zuzusehen, von den Hauptfiguren bis hin zu irgendwelchen schleimigen, schmierigen Filmproduzenten, die auch natürlich auftauchen. Genau. Ja, ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, was da alles so verhandelt wird an Meta-Ebenen und Horrorfilmen einfach. Denn der Film ist gleichzeitig so ein bisschen eine Abrechnung, aber auch eben eine ganz große Hommage an dieses ganze, wie Jasmin gesagt hat, Camp-Slasher-Genre. Leute, die mal irgendwie so zwei Plakate von Freitag der 13. gesehen haben, werden sehen, das ist dieselbe Font auf dem Plakat. Es gibt auch im Film einige Szenen, die direkt drauf anspielen. Und man merkt einfach, dass Jane Schönbrunn eine Person ist, die auch sehr große Freude mit diesen Filmen hatte und sich auch bewusst ist, wie man die vielleicht heutzutage betrachtet. Ich habe auch gesagt, es gibt schon einen großen Grund, warum hier nie von Summer Camp oder sowas gesprochen wird, sondern immer von Sleepaway Camp. Das ist natürlich auch ein großer Schlüssel, glaube ich.
Ja, Sleepaway Camp ist halt von 1980, glaube ich, der erste auf jeden Fall aus den 80er Jahren. Horrorreihe, wo eine Transperson die Hauptmörderin ist und das ist zum Teil überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dieser Film. Auf einer anderen Ebene verfilmt er einen Horror, den man so als Transperson, glaube ich, kennen würde, mit Schwimmen gehen in so einem Gruppenschlafsaal sein und gibt einem Rachefantasien gegen sexuelle GewalttäterInnen. Das ist was Sleepaway Camp halt auch liefert. Und wir müssen jetzt nicht den Gesamt besprechen, aber das ist eben einfach einer der Schlüssel der Säulen zu Jane Schönbrunns Werk, weil They hat das auch schon in I Saw the TV Glow immer verwendet. Mhm. Sie gesagt hat, we met at Sleepaway Camp und es wird so oft verwendet und es ist halt einfach so eine der, neben Nightmare on Elm Street, einer der großen Schlüssel zum Werk, deswegen fand ich gut, den Kontext zu sehen. Man muss den Film jetzt nicht angesehen haben. Lohnt sich, wenn man sich für alte Slasher interessiert. Ist komplett abseitig. Relevant und das hier ist halt ein intellektueller Film. Das ist einer, der zwar sicherlich für sich irgendwo stehen kann, aber wenn man keinen Bezug zum Horrorgenre hat und zu Filme machen und Filme als Kultur, dann verliert der Film an Bedeutung. Also Camp Miasma ist ein Film für Leute, die Filme mögen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall eher eine Person, ich hab nicht so den größten Zugang zu Horrorfilmen und dann auch nicht viele Slasher gesehen. Aber ich habe natürlich den Zugang zum Filmeschauen und auch so dieses Fandom, was ja auch immer schon auch in aus der TV Glow total großes Thema des Films war jetzt auch wieder da. Und dazu habe ich natürlich dazu habe ich mich connecten können natürlich. Und es hat aber auch jetzt nicht so sehr gefehlt. Also man versteht schon irgendwie, vielleicht nehmt ihr immer, woher die Anspielung kommt, aber man versteht irgendwie, es ist eine Anspielung. wenn man schon Filme gesehen hat und da irgendwie drin ist. Ich glaube, dass man Spaß haben kann, ja, ohne da absolut diese Connection zu haben, aber ja, vielleicht zu einem der beiden irgendwie entweder Horror oder Filme machen im Allgemeinen, sollte man vielleicht schon eine Verbindung zu haben.
Ja, und in einer großartigen Leistung an Ausstattung schafft der Film ja auch seine eigene Welt. Also wir kriegen da sehr, sehr viele Artefakte dieses Franchises, das nicht existiert, zu sehen, sodass eben auch der Film in sich geschlossen eine Bildsprache und Referenzen aufbaut, dass man eben nicht nur intertextuell an den Film herangehen kann, sondern eben, man kriegt Ankerpunkte.
Ja. Ja, dieser komplette Aufwand, der da reingeflossen ist in dieses Intro, weil es ist das Intro, das irgendwie so über ganz viele Artefakte und Merch-Artikel drüber geht, zu diesem Camp Miasma-Franchise, wo ich auch so bin, so, das ist absurd, was man dafür so teilweise so eine Sekunde oder sowas nur sieht, aber wie viel da rumliegt und was da alles zu sehen ist. Ich habe auch schon gesagt, ich freue mich auch schon sehr, den einfach dann zu Hause zu gucken und immer auf Pause drücken zu können, um mir das alles genau anzuschauen, was man da so sieht. Ich finde das sehr beeindruckend und ich freue mich einfach, dass Jane Schönbrunn da so viel Geld bekommen hat, das alles zu machen.
Ja, es ist auf jeden Fall für mich noch ein Film, den ich nochmal sehen will, um nochmal mehr, also bei mir wäre es dann das zweite Mal erst, wenn ich ihn nochmal schaue, um nochmal mehr zu verstehen, nochmal mehr auch nachlesen zu können, was da steht und ich glaube, da ist immer noch mehr zu entdecken auch in dem Film, was schon schön ist.
Ja, das habe ich für mich jetzt auch gemerkt, dass ich bei jedem Mal gucken nochmal so auf andere Aspekte irgendwie mehr geachtet habe oder mich mehr darauf konzentrieren konnte auch einfach, dass man dann so manche Sachen wieder ein bisschen ausblendet und sich dafür auf andere Kleinigkeiten konzentriert und das halt irgendwie nochmal so jedes Mal so eine leicht neue Brille aufsetzen und zu gucken, okay, was sehe ich jetzt wieder, was gibt's da? Und ich habe das Gefühl, es gibt einfach, auch wenn der Film zwar sehr viel einem direkt zeigt oder auch ausspricht, trotzdem einfach immer viel zu entdecken.
Ja.
So, und
ja,
wenn es nur irgendwelche lustigen Werbespots sind für Süßigkeiten oder KFC.
Das ist ungesponsert. Der Film hat kein... hat kein Placement bekommen.
Oh.
Und, sondern sie haben halt einfach die Sachen, sie haben, also es gab ein Interview mit Hannah Einbinder und Jen Schönborn und da erzählt they, eigentlich hätten wir noch andere Marken nennen wollen, aber das Studio hat uns gesagt, lass das mal. Und dann sind wir einfach losgegangen und haben uns das gekauft, was es so... was es halt so gab in den Stores und haben dann haben das inszeniert und es ging uns darum, dass Leute halt in Interaktionen zu Konsumprodukten stehen, was ihre Identität angeht, was in diesem Film halt auch eine Sache wird und wie sehr halt Essen zum Beispiel eigentlich auch Produkte sind, die man wahrnimmt und wie man sozusagen einen verlässlichen Geschmack bekommt, wenn man Sachen aus einer Reihe oder aus von einer Kette kauft. Also es ist absichtlich, dass Marken gezeigt werden, aber die Marken haben ihnen kein Geld dafür gegeben. Manche vielleicht auch, weil sie nicht in einem Film drin sein wollten, der Teenager Sex and Death heißt. Also manche Marken sind da nicht drin, weil sie nicht assoziiert werden wollen. Das ist halt auch eine Sache.
Ja. Ja.
Nee, aber ja, es gibt eine großartige KFC-Szene, eben wo ich tatsächlich sehr überrascht bin, weil das, also die könnte man rausnehmen und einfach als Werbespot irgendwo zeigen, finde ich. und ich hätte danach, würde ich sagen, es funktioniert auf jeden Fall.
Es ist debattierbar.
Ja, aber es ist großartig, wie Fried Chicken in Dipping Sauce einfach hier inszeniert wird. Und ich habe auch das Gefühl, man merkt einfach auch allen Beteiligten an, wie viel Freude sie dabei hatten, das zu machen.
Ja,
von
das
eben,
absolut.
Den beiden Hauptdarstellerinnen als auch Jane Schönbrunn hinter der Kamera, dass man merkt, so, die haben alle unfassbar eine diebische Freude daran, teilweise großen Quatsch zu machen.
Ja, die Ausstattung auch. So. Oder Jack Haven mit einer Kamera auf dem Kopf rumrennt, um einen One-Take halt so einen Amoklauf genau zu drehen.
Ja.
Ja. Auch nochmal, ich weiß gar nicht, in welchem Film wir es dieses Jahr hatten, Jasmin, oder war es Ende letztes Jahr, wo wir gesagt haben, es gibt mehr transmaskuline Körper einfach auch zu sehen und hier auch Jack Haven.
Mhm. Wir hatten das Anfang des Jahres, gab es einfach mehrere, wo es zu sehen war, wo wir die Mastek-Narben-Phase hatten. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es bei After the Hunt und Sauna war, jeweils Mastek-Narben zu sehen, innerhalb von 2 Wochen oder so.
Und hier haben wir jetzt eben Jack Haven, wo der sich auch irgendwie komplett präsentiert, einfach in mindestens einer Szene des Films.
Ja.
Diesmal ohne Mastek-Narben, aber eben einfach sagt, hier ist mein Körper und wir halten die Kamera komplett drauf.
Ja.
Auch Dinge, die man einfach nicht so oft so offensiv präsentiert bekommt im Kino.
Ja.
Ja. Genau. Dennis, hast du noch ein paar Eindrücke, wo du gerade wieder im Call bist? Haben dich irgendwelche Elemente so designmäßig oder so, das besonders angesprochen?
Ja, ich war jetzt ein bisschen raus, deswegen habe ich nicht genau gehört, was ihr alles gesagt habt, aber was mir extrem gut gefallen hat, war einfach diese, ich habe mich sehr stark an David Lynch gerade am Anfang erinnert gefühlt, mit diesen surrealen Welten, so ein bisschen im Nachhinein nochmal überlegt, Twin Peaks mit dieser Mountainside im Hintergrund, wobei ohne Schnee, das ist jetzt noch extra additiv, aber auch später diese surrealen Momente, wo Realität und vermeintliche Realität und Spielfilm verschwimmen und Charaktere aus Filmen auftauchen. Man sieht es auch ein bisschen im Trailer schon. Das fand ich einfach sehr, sehr schön visuell. Und auch wenn es für mich insgesamt ein sehr versöhnlicher Film war, gerade im Vergleich zu I Saw the TV Glow, der mich ganz anders gerippt hat, möchte ich mal sagen, und der hier sehr, sehr nett ist, fand ich das visuell ganz toll gemacht. Auch von der Intensität der Farben, diese Surrealität, das fand ich wirklich schön. Aber die Leitung ist ein bisschen schlecht bei mir, tatsächlich.
Alles gut. Ja, das hat mich auch, also da, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin großer Fan von Matte Paintings und ich finde es wundervoll, was sie hier gemacht haben mit der Szenerie.
Beste Matte Paintings seit Barbie.
Ja. Jonna, du hast auch gesagt, dass du sehr begeistert warst von den bunten Hintergründen und dem wundervoll inszenierten eben.
Ja, also ich bin da immer Fan davon, auch wenn sowas gemalt ist, sowas catcht mich sehr. Und auch ich fand es halt auch einfach so richtig schön, dass es nicht mal so versteckt war, so im Hintergrund, wie das oft so ist, sondern einfach direkt hinter den SchauspielerInnen war und direkt da, dass du genau gesehen hast, wo die Grenze ist, wo das Gemälde anfängst und dass es so sehr offensichtlich war, fand ich irgendwie auch richtig gut.
Ja.
Ja, man könnte sagen, es ist Camp und stellt das Artifizielle in den Mittelpunkt.
Was?
Was? Ja.
Ja.
Ja. Genau, das ist auch alles die große Entscheidung zur Künstlichkeit. Da gibt es auch einige Gewalteffekte, wo man, finde ich, deutlich sieht, das ist schon bewusst so gemacht, dass das jetzt so künstlich aussieht, weil auch andere Szenen zeigen, wir könnten es auch praktischer aussehen lassen.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, so viel zu Teenage Death. Lass uns über Sex reden.
Ich habe, glaube ich, hab einen ich weiß nicht, ob es weder Sex noch das. Aber was auf jeden Fall für mich so sehr groß und wichtig irgendwie im Film war so diese Auseinandersetzung damit, wie man mit alten Sachen umgeht. Also warum, was schauen wir noch und ist das Thema irgendwie jetzt noch okay? Ist die Handlung okay? Ist den DarstellerInnen noch irgendwie okay oder sind die gecancelt oder was ist das? Der Film beantwortet das natürlich nicht, weil das ist, glaube ich, was sehr individuell ist, wie das für Menschen ist. Aber ich fand diese Auseinandersetzung damit irgendwie sehr gut und dass es okay ist, alte Filme zu mögen, auch wenn man sich bewusst ist, dass sie problematisch sind und dass man darüber reden kann, dass sie problematisch sind und trotzdem sie trotzdem lieben kann und so die Wichtigkeit, die sie für einen haben, irgendwie behalten kann.
Ja, ich würde auch sagen, dass es ein Film ist, der sagt, dass man alte Identitäten nicht notwendigerweise ablegen muss, weil sie nicht mehr in die Gegenwart notwendigerweise reingreifen in das Verständnis von Gender, Sexualität und so etwas. Also ich würde durchaus sagen, dass halt Gillian Anderson absichtlich High Fum spielt und inszeniert ist und während eben Hannah Einbinder eine halt nicht richtig Butch ist, aber halt so eine leicht maskulinere Version von Gegenwarts Person spielt und mit She-They-Pronomen und so etwas, was während man durchaus verstehen könnte, werden halt Gen-X-Menschen in diesem Fall, wo Jenny Anderson ist, halt ohne diese Pronomen, aber ähnlich Gefühle von ich gehöre nicht fest zu einem Geschlecht, das in der Binary der Normgesellschaft existiert und es sind einfach andere Wege, das auszudrücken, ob es eben diese halt super, also sich auf eine Weise feminin kleiden, dass es queer wirkt, auch wenn man cis ist, das ist Femme-Inszenierung. Das ist halt ein wichtiges Ding, das ist aber heute noch existent, aber hat halt seine Wurzeln in einem ganz anderen Geschlechterverständnis, in einer ganz anderen Zeit und ich habe das Gefühl, dass halt Camp Miasma da durchaus einen Bogen schlägt und auch das wieder super intertextueller Kram, der da drin ist, aber wie der Film über Sex redet und verwendet, ist das auch ein Beitrag zu den in den 70er, 80er Jahren geführten sogenannten Lesbian Sex Wars, wo es darum ging, wie man zum Beispiel mit Kink umgeht in einer feministischen Gesellschaft oder einem feministischen Gesellschaftsbild und dass eben Machtdynamiken performt werden können und dass es aber dennoch ein Bedürfnis dazu gibt und dass halt die Medien und die Gesellschaft, die einem umgeben, halt prägen, was man dort für Bedürfnisse hat. Und das eben, sowas wie einen Camp Miasma oder ein Sleepaway Camp oder ein Slasher-Film auch sexuelle Bedürfnisse geprägt haben können bei Menschen oder ein Gefühl ausgedrückt haben, dass sie in keiner anderen Weise sozusagen gefiltert ausdrücken können. Also es gibt eine Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt existiert, in der man diese auch irgendwie erlebt und dennoch hat man irgendwie Bedürfnisse und man muss die abgrenzen können und da ist dann eine Bildsprache, die einem durch Medien gegeben wird, super wichtig und Camp Miasma ist halt ein Ding, das sich damit sozusagen, wie Charakter sich damit beschäftigen, was gleichzeitig Leuten auch wieder damit einen halt weiteres Vokabular an die Hand gibt, Dinge auszudrücken, die da drin sind. Und ohne jetzt Mikrofon monopolisieren zu wollen, ist es einer der Filme, wo ich mich persönlich im Verhältnis von Kink und Asexualität sehr, sehr, sehr gut verstanden habe. Das habe ich in keinem Film auf die Weise positiv ausgedrückt gesehen bisher. Und vor allen Dingen nicht halt von so Gillian Anderson oder solchen, von sozusagen, dass einem halt Sexsymbole von Generationen Dinge über Asexualität erzählen. Und es trotzdem irgendwie hot ist. Wirklich. Also das ist es gibt ja viele Transfrauen, die sich von Asexual TV Glow auf eine Weise repräsentiert gefühlt haben, wie das eben wie sie das so nie in meinem Leben habe ich das meine Gefühle so ausgehört gesehen. Das war bei mir nicht der Fall, aber das hier ist auf jeden Fall einer der Filme, die mit am nächsten daran sind, was auszudrücken, was ich noch nicht gesehen habe. Und insofern ist das was, wo ich ihm dankbar bin, dass Konzepte verstanden und verfilmt werden, die nuanciert sind und eben in unklaren Begriffen wie Grey Ace sonst leben.
Ja, ich habe mich schon auch sehr gesehen, vor allem in der Hannah Einbinder-Figur, aber auch so ein bisschen was noch von Dylan Anderson. Und natürlich von der Frau an der Kasse, Flo. auch das, dieses Gefühl, an der Kasse zu stehen und sich kurz zu Schock zu verlieben und dann geht die Person ohne einen zu beachten, kann ich auch nachvollziehen.
Das kennen wir.
Das kennen wir gut.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt noch irgendwie, wie man da jetzt noch drauf folgen soll oder sowas. Das
mit einem eigenen Bezug.
Ja,
was auch immer der ist.
Ja, ich habe mich vor allen Dingen einfach in diesem ganzen. Ich habe mich zwischendurch drin gesehen, dass ich diese Sachen eben auch mag, die potenziell problematisch sind. Ich musste sehr schmunzeln, wenn da irgendwie dann gesagt wird, der Split-Diopter-Shot oder sowas, der kommt. Denn Jane Champion hat sich darin auch verliebt. Ich bin auch dieser Mensch, der neben dir sitzt und sagt, guck mal, ein Split-Diopter. So, gleichzeitig bin ich aber auch, also es gibt eine auch, wenn sie da im Kino sitzen und diesen Film gucken, weil das überraschenderweise das passiert, gibt es diese schöne Szene, wenn sich einmal diesen Split-Diopter rausgehoben wird und dann nochmal gesagt wird, that part's transphobic. Und das ist so, ich finde, man spürt einfach an dieser Gillian Anderson-Figur auch, dass sie ist, ja, ich weiß das, aber wir können es halt trotzdem genießen. So, du musst es mir, also vor allen Dingen eben in so einem Kontext von Menschen, die sich damit einfach beschäftigt haben, muss es dann nicht nochmal so eben direkt ausgesprochen werden, weil alle Beteiligten, die da sitzen, wissen das natürlich und sind sich dessen vollkommen bewusst. Ich habe mich ein bisschen outgecallt gefühlt bei den James-Bond-Referenzen, weil da zwei Filme auch natürlich genannt werden, die ich mit am besten finde aus der Reihe, die aber die schlimmsten Szenen teilweise vielleicht auch haben. Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich einfach jetzt dreimal gesehen und ich finde jedes Mal wieder macht das einfach sehr viel Spaß, wenn am Anfang dieser Nightswimming-Song läuft, den wir vorhin gehört haben, der über die Opening-Credits drüber geht, habe ich schon gesagt, das fühlt sich jetzt schon für mich an wie ein Film, wo ich mich in eine warme, der sich direkt wie eine warme Decke anfühlt, die ich um mich lege und auf meine Couch zusammenkuschle und da sitze wie Hannah Einbinder in ihrem Hotelzimmer, wenn sie den Cam hier erstmal 6 guckt und da umgeben von Snacks ist und ja, so fühle ich mich teilweise, habe ich mich teilweise im Kino gefühlt, wenn ich diesen Film gucke.
Ich glaube, eine warme Decke ist es nicht ganz für mich, aber hat schon sehr überzeugt. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal schauen.
Allein das zu hören freut mich.
Ganz ein Wohlfühlfilm wird es, glaube ich, nicht, aber
das okay.
Weil viele Elemente schon auch Wohlfühl sind. Aber.
Ja.
Ja, es ist halt ein, also es ist halt ein Wohlfühlding in einer Welt, in der das für die Leute nicht einfach gemacht wird und dieser Kontrast wird gezeigt und ein Teil des Films wird innerhalb einer Fantasie gefilmt im Grunde. Ja. Das sind
am Ende würde ich auch sagen, was ist am Ende schon noch echt an diesem Film?
But if aber it gets to real,
you can always turn it off.
das ist auch sehr ein Jane Schönbrunn-Thema.
Genau.
Das ist der tiefste Jane Schönbrunn-Film bisher. Ja. Also We Are All Going to the World's Fair und I Saw the TV Glow, die sind ziemlich klar in dem, was sie machen. Die machen machen relativ ein Ding und natürlich kann man sich's nochmal ansehen, um nochmal irgendwie reinzugehen, aber die haben halt nicht diese Detailverliebtheit und diese Layer von das und das und das kann man machen, sondern natürlich, man kann sehen, hier sind Referenzen, das war dieser YouTube-Trend und das war diese Buffy-Folge.
Ja.
Aber das ist halt nicht dasselbe wie halt diese, halt eine ein Worldbuilding zu betreiben, wo wirklich super viele Details im Hintergrund existieren und Artefakte und all das. Also das ist noch mal mehr Ebenen in einen Film zu vereinen. Das ist hier ja auf jeden Fall drin. Also es ist ein Film über Sex, es ist ein Film über Slasher und es ist ein Film über Filme machen. Und,
Aber diese Detailverliebtheit ist sicher, also wie Flo es vorhin schon gesagt hat, hat sicher was mit der Finanzierung auch zu tun. Also was da überhaupt möglich war, was ja bei den Filmen davor. Also wenn man sieht, wie We Are Going to the World's Fair, ist ja so der erste, ist ja noch ganz anders finanziert und mit ganz anderen Mitteln gemacht.
Ja, ja. Das ist so.
Würde jetzt noch erwähnen, Lars war eher so mittelprächtig begeistert, um hier einmal kurz den harten Cut zu machen. ich glaube, Lars und Chen Junbrun werden potenziell auch nicht mehr die allergrößten Freunde, was Filme angeht, was aber auch okay ist, weil ich glaube auch, dass Chen Junbrun einfach sehr spezielle Filme macht. Das haben wir, glaube ich, auch schon rausgestellt und dass es halt eben nicht bei jedem so klickt. Bei Jasmin und mir hat es eben diesmal so 100%, würde ich mal behaupten, geklickt, bei anderen nicht. Lisa Marie war gestern auch noch mit im Kino. Sie hat schon gemeint, wir sollen sie zitieren, für sie ist es die Rom-Com des Jahres. Auf jeden Fall, sie war auch sehr abgeholt. Deswegen behaupte ich auch jetzt schon steif und fest, dass wir diesen Film am Ende des Jahres in den Jahrestop 10 wiedersehen werden.
Ich muss noch entscheiden, ob eins oder zwei bei mir, aber ja.
Das ist okay. Genau, und wenn ihr auch Lust habt, Teenage Sex and Death at Camp Miasma zu sehen, dann könnt ihr das natürlich tun. Ihr könnt ins Kino gehen, da läuft er. Ja, das waren wir zu Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Und wir machen jetzt natürlich noch ein bisschen Musik, die wir aus diesem Film haben. Da gucke ich jetzt einfach, worauf haben wir hier Lust? Wir nehmen die Counting Crows mit A Long December. Keine Sorge, Johanna, dein Song kommt auch noch.
Spielen alles.
Wir spielen hier, heute ist nur Camp Miasma
Music. Das ist ein Film voller Needle Drops und ist ein Film, wo Only Bangers gespielt werden.
Ja, genau. Absolut.
Und deswegen viel Spaß mit A Long December.
Yeah.
Dieser Eisding. Wenn du zuerst sterbst, dann werde ich dich mit Sicherheit aufessen. Die Frage ist nur, sterbe ich zuerst? Was wirst du dann tun? Bon Appetit.
Wir sagen noch nicht Bon Appetit, habt ihr vielleicht nebenbei schon gemacht, aber wir sind wieder hier bei Filmriss, dem Kinomagazin und machen natürlich weiter mit dem
Starts der Woche.
Denn Olli hat noch was gesehen. Du hast dich auf deutsche Inseln begeben, nach Hiddensee, um genau zu sein.
Genau, direkt bei Rügen, diese kleine Insel mit 17 Kilometer lang, 912 Einwohner, ein beschauliches Örtchen der Ostsee. Und hierbei geht es um eine Dokumentation mit demselben Namen, eben Hiddensee, von der Anne-Kathrin Händel, die hier versucht, so ein bisschen das zeitgenössische Geschehen auf dieser Insel mit einzufangen. Dabei begleitet sie einen Bürgermeister, eine Schlagersängerin, diverse Fotografen oder Fotografinnen, die hier Kunst machen, und auch einem Pfarrer unter anderem, und versucht so ein bisschen die Stimmung der Insel mit einzufangen, der Leute dort. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gefilmt und auch immer wieder unterlegt mit irgendwelchen künstlerischen Einsätzen, so irgendwelchen Puppen, die irgendwas machen. Und gewissermaßen Kunst im Film. Und ich muss bedauernswerterweise sagen, dass ich für Kunst im Film jetzt nicht zwingend der beste Ansprechpartner bin. Ich habe es dann lieber geradlinig, so mit Anfang, Mittelteil, Ende. Ich versuche jetzt trotzdem mein Bestes zu tun, hier in den Film einigermaßen einzuordnen. Anne-Kathrin Händel, also die Regisseurin, die gilt als Dokumentaristin des Ostens. Sie hat auch schon sehr viele Dokumentationen gedreht, unter anderem Schönheit und Vergänglichkeit oder auch einen Film über den Regisseur Rainer Werner Fassbinder, den sie sehr mag. Wobei ich jetzt, Rainer Werner Fassbinder ist, glaube ich, kein Ossi, oder?
Nee, der ist so westdeutsch, wie man sein kann.
Okay, das war dann so ein bisschen ein Ausflug gewissermaßen nach Westen. Und sie kam schon in den 80er Jahren so ein bisschen auf die Idee, so das Lebensgefüge an der Ostsee einzufangen, wobei sie damals noch gar nicht so sehr mit Filmen unterwegs war. Also sie hat sich das alles autodidaktisch beigebracht dann im Verlauf der 90er Jahre. Sie wollte Film studieren, das wurde ihr allerdings in der DDR verweigert. Ne? Und nun vor 10 Jahren hatte sie wieder einmal von der Insel gehört. Da gab es einen großen Aufschrei über einen Bürgermeister, der dort gewählt wurde. Ne? Viele Leute, die sich dort beschwert haben. Und das war dann, hatte sie erstmalig wieder so ein bisschen eine Aufmerksamkeit für diese Insel bekommen. Und dann nur, um dann 2 Jahre später dann wiederum gar nichts mehr zu hören. Also auf einmal beschwerte sich keiner mehr über den Bürgermeister. Alles war sauber, alles war klar, alles war toll. Und da hatte sie sich dann doch gewundert, okay, was ist denn da passiert innerhalb dieser 2 Jahre? Und vermutete dann, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, überlasse ich gerne euch als Zuschauer, dann gegebenenfalls so ein bisschen politische manipulative Einflussnahme, ne, also gerade auch, womit sie sich sehr viel beschäftigt, ist eben die Einflussnahme von Nationalsozialismus, ne, und wie schleichend das eben vorangehen kann. Und das war so gewissermaßen ihre Befürchtung, was eventuell auf Hiddensee passiert sein könnte. Und hat sich dann über 8 Jahre hinweg mit dieser Insel beschäftigt. Zu Beginn nicht immer mal mit dem Ziel, einen Film zu drehen, sondern einfach nur, um Informationen zu sammeln über diese Insel und dann vielleicht irgendwie in irgendeiner Form ein Projekt zu machen, bis sie dann irgendwann tatsächlich mal diesen Film gedreht hat, also sprich in die Dreharbeiten hineingestiegen ist. Genau, der Film ist in Schwarz-Weiß, weil das so ein bisschen an die 1920er Jahre andockt, ne, oder andocken soll, so ein bisschen dieses goldene 20er Flair aufbringen soll und auch viel dokumentarische Inhalte mit reinbringt, also historische Inhalte mit reinbringt, ne, über wie sich die Geschichte auf der Insel entwickelt hat und diese letzten Endes auch immer mit Schwarz-Weiß-Filmen oder Schwarz-Weiß-Beiträgen präsentiert wurden im Verlauf der Jahre oder im Verlauf der Zeit. Deshalb hat sie sich dann für dieses künstlerische Element entschieden. Ne? Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich fand es jetzt okay, ihre Argumentation war jetzt durchaus schlüssig. Und als es dann schließlich zur Uraufführung kam oder zu den Premieren des Filmes, die Uraufführung feierte der Film im Münchner Filmfest. Dort wurde er als toller Film wahrgenommen. Als er dann schließlich auf Hiddensee im Zeltkino aufgeführt wurde, erstmalig, ist er dann direkt zu einem regelrechten Politikum avanciert. Also es scheint durchaus, dass die Anne-Kathrin Händel hier in ein kleines Wespennest gestochen hat und so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Genau. Also sei an dieser Stelle mal angeregt, vielleicht hat dir zu meiner kleinen Ausführung so ein bisschen geholfen, so ein grundlegendes Verständnis zu gewinnen für das, was die Anne-Kathrin Händel in dem Film zu zeigen versucht oder darstellen versuchte. Und vielleicht so mit diesem Blick gewinnt man dann eventuell so ein bisschen den Kontext für das, was dort gezeigt wurde. Schaut euch den Film an. Also künstlerisch ist er, ja, wie gesagt, ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß
dabei. Das schätzen wir auf jeden Fall. Danke dir. So, wir machen jetzt nicht direkt nochmal Musik, aber ihr kriegt trotzdem was auf die Ohren aus der Dose. Denn Lars hat noch einen Filmstart gesehen, den sonst keiner gesehen hat. Und da gibt es ein paar Worte von ihm über A Sad and Beautiful World. Abfahrt.
Hi, hallo und herzlich willkommen. Ich habe auch noch das Glück, euch etwas vorzustellen an dieser Stelle. Und zwar eine große Liebesgeschichte, auch durchaus mit großen Gesten erzählt. A Sad and Beautiful World heißt sie auch, ein sehr großer Titel in diesem Fall auch, der aus dem Libanon stammt. Der Film ist zwar auch co-produziert, unter anderem hier in Deutschland, aber es ist ein Film, der beim Filmfestival in Venedig lief und in Beirut spielt und da auf jeden Fall auch ja, sehr viel von seiner Geschichte und von seinem Backdrop, also von dem Hintergrund dieser Geschichte, dieser Liebesgeschichte herauszieht und das auch stark thematisiert in jedem Fall auch, wie schwierig es ist, im Libanon sich zu verlieben. Das machen diese zwei ProtagonistInnen. Wir haben auf der einen Seite Jasmina, eine sehr selbstbewusste Tochter einer großen Familie. Und auf der anderen Seite ist Nino, der mal so ein bisschen versucht, über die Runden zu kommen. Nino, auch mit seinem Namen schon vorgesegnet quasi, beschließt oder öffnet ein Pizza-Restaurant, eine Pizzeria in Beirut auf seine ganz eigene Art und Weise. Ja, will auch Jasmina den Hof machen, als er sie kennenlernt, als er sie wieder trifft. Denn die beiden verbindet schon eine lange Geschichte. Sie haben sich schon als Kind gekannt. Das wird dann auch in Rückblenden gezeigt. Und nun beginnt eben viele Jahre später dann tatsächlich auch eben eine Liebe zwischen den beiden, die dazu führt, dass sie eigentlich glücklich miteinander sind, auch immer noch diese starke Anziehung zueinander haben, aber unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ihr Leben aussehen wird. Wir sind hier in Beirut, wir sind hier in einem Land und in einer großen Stadt, die auch immer wieder geprägt ist, eben von Konflikten, von Bombenanschlägen, von der Tatsache, dass es kaum Strom gibt und der immer wieder ausfällt, die Lebenssituation einfach immer schwerer wird in Beirut. Und deswegen will Jasmina da eigentlich weg und neu anfangen mit Nino gemeinsam, aber Nino hält es dort und so entwickelt sich eben auch über diese 3 Jahrzehnte, die diese Beziehung erzählt wird, eben auch ein Konflikt zwischen den beiden. Es ist also eine melancholische Liebesballade eher, die aber manchmal so ein bisschen für mich, finde ich, unpassend ins Unterhaltungskino abbiegt, also so ein bisschen ins Klamaukige auch durchaus. Nino ist halt schon ein ziemlich tollpatschiger und lebensunfähiger Vogel. Es gibt diese Hintergrundgeschichte, dass die beiden mit einer Minute voneinander zur Welt kamen. Es hat alles so ein bisschen einen magischen Realismus, der da noch mit reinspielt. Das fand ich nicht so richtig passend, um mich wirklich auf die Figuren einzulassen und auf die Charakterzeichnung. Das ist schon auch ganz gut gespielt und stimmungsvoll gefilmt. Aber wie gesagt, für mich von der Erzählung her einfach nicht so berührend tatsächlich, wie ich es gerne gehabt hätte und wie es die Geschichte durchaus auch hergibt. Also ich war nicht so hundertprozentig begeistert. Der Film hat ja auch ziemlich gute Kritiken gekriegt, hat auch den ein oder anderen Preis gewonnen. In Venedig hat er den Publikumspreis beispielsweise erhalten. Ist durchaus auch ein Publikumsfilm, also einer, der, glaube ich, auch gut ankommen wird, auch hier beim Publikum. Aber jetzt für so ein großes Werk, großes, tiefes Charakterdrama, wie man es jetzt beispielsweise von einem Ashgar Farhadi kennt oder ja auch vergleichbares Kino aus dem arabischen Raum aus den letzten Jahren, da reicht es für mich dann doch irgendwie nicht zu. Cyril Aris hat diesen Film gedreht. Ein Filmemacher, der eben auch aus Beirut stammt. Zuvor, seine Filme sind eigentlich bei uns nicht groß in die Kinos gekommen. Schon auch immer regelmäßiger Gast bei verschiedenen Filmfestivals gewesen. Und er hat jetzt hier eben auch mit deutscher Beteiligung deutscher Produktion A Sad and Beautiful World in die Kinos gebracht, der ab dieser Woche startet.
Danke dem Lars. Und bevor wir jetzt noch mit Filmstarts weitermachen, die wir noch nicht gesehen haben, gibt es natürlich nochmal Musik. Und Johanna, möchtest du sagen, was kommt?
Always Forever.
I Love You von Donna Lewis.
Always Forever, oder?
I Love You Always Forever. Ah, viel Spaß. Okay.
Du rennst weg und schreibst deine Scheiß-Memoiren.
Autobiografisch kreatives Schreiben ist eine gute Antwort auf das Dasein in der Neomoderne.
Halt die Fresse und heul doch. Du schreibst deine Stories über deine Mami, die trinkt Wodka, deine Pussy, deine Gefühle und deine Scheißgefühle. Oh mein Gott, wir werden alle ertrinken in deinen Scheißgefühlen.
Gefühle sind Fakten.
Nein, nein, sind sie nicht. Fakten sind Fakten.
Jawohl, Fakten sind Fakten. Und wir haben vielleicht auch noch ein paar Fakten für euch zu den
Filmstarts der Woche.
Denn wir haben auch noch welche nicht gesehen, aber es gibt natürlich trotzdem was vielleicht drüber zu erzählen. Oliver, was haben wir denn nicht gesehen?
Wir haben Marsupilami bedauernswerterweise verpasst, aber für euch läuft er natürlich noch im Kino. Hierbei
bedauernswerterweise in Anführungsstrichen?
Ja, hierbei geht es um diese kleine gelbe mit vielen schwarzen Punkten und einem furchtbar langen Schwanz. Comicfigur, so Tier halt aus dem Dschungel und das sorgt jetzt in diesem neuen Film, glaube ich, der erste Realfilm für Chaos, so eine französische Komödie von Philippe Lachaud, ne? Unter anderem mit ihm selbst, also diesem Marsupilami und dem Philippe Lachaud und natürlich auch Jean Reno ist auch mit dabei. Ne? Den könnt ihr euch also anschauen. Gibt es noch den Film The Lights They Fall. Der 16-jährige Eli treibt ziellos durch die Randbezirke Berlins. Seine Mutter Maria liegt im Sterben. Betreut wird sie von Anna, einer mexikanischen Palliativpflegerin. Eli will Marias nahenden Tod nicht wahrhaben und kapselt sich zunehmend von der Realität ab. Auch diesen Film hört sich nach einem äußerst tragenden Film an. Ne? Den haben wir bedauernswerterweise auch verpasst. Ihr könnt ihn euch aber anschauen, wenn ihr das gerne möchtet, The Lights They Fall.
Wunderbar, damit sind wir auch am Ende der Kinostarts. Aber wir haben natürlich noch
die Filmriss-Sofa-Ecke.
Denn ich habe ihn nicht nochmal gesehen, aber über Cape Light ist erschienen, endlich, seit anderthalb Jahren oder sowas warte ich tatsächlich nämlich darauf, ein UHD-Mediabook, also ein neuer Scan von dem für mich aktuell besten Stanley Kubrick-Film Wege zum Ruhm oder auch Paths of Glory.
Da wird auch keiner nachkommen.
Ja, weil ich ziehe mich aus Sicherheit. Also mir geht es eher darum, dass mein Favorite Kubrick-Film einfach regelmäßig, glaube ich, wechselt. Je nachdem. Aber das ist ja auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile dem großen Antikriegsfilm aus dem Jahre 1958 von eben Stanley Kubrick mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, der über den Ersten Weltkrieg geht und was da wieder Leute als Sündenbock benutzt wurden. Und ich habe groß Bock, den jetzt nochmal zu sehen in diesem 4K-Scan und ich kann den jedem nur empfehlen. Ich weiß, Jasmin, du bist auch groß begeistert von diesem Film und findest ihn auch ganz toll.
Ja, ist wirklich einer der großen Filme über halt Kriegsthemen und Moral, die da dranhängt. Und ja, inszenatorisch hat er da durchaus das erste Mal aufblitzen lassen, wo er zu in der Lage ist.
Ja, mit, ich glaube, 27 oder 28 Jahre war der gute Mann alt, als er diesen Film gemacht hat. Und das ist unendlich beeindruckend.
Genau, raus aus dem Noir-Genre und hin zu, ja, anspruchsvollem Epic-Kino, was er ja durchaus dann auch durchgezogen hat. Also die Scale war ja fast immer groß bei seinen Filmen.
Ja, eins der wenigen Genre, wo er auch, also neben Noir hat er zwei gemacht, aber davor und dann nochmal zwei Kriegsfilme. Ansonsten hat er mit jedem Film basically das Genre gewechselt und uns immer wieder auf über andere Aspekte gezeigt, wie Menschen so drauf sind. Ja, den könnt ihr eben jetzt, letzte Woche erschienen, über Cape Light nochmal erwerben und euch selber davon überzeugen, wie Kirk Douglas beschämt davon ist, ein Teil der menschlichen Rasse zu sein. Das macht das mal und guckt euch diesen Film an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das lohnt sich immer. So, haben wir sonst noch was wir irgendwo im Heimkino gesehen haben und was wir vielleicht empfehlen wollen? Oliver meldet sich.
Ja, ich hab was gesehen, tatsächlich auf der Arte Mediathek von allen Orten. The Hack, hierbei, also The Hack, D-H-E und Hack, also der Computer-Hack quasi. Mhm. Hierbei geht es um einen Abhörskandal, wo ein britisches Unternehmen, also eine britische Zeitung, Handys abgehört hatte und das letzten Endes auch vertuscht hatte und diverse Reporter nun versuchen und Polizeibeamte und wie auch immer versuchen, das Ganze aufzuklären. Unter anderem mit Robert Carlyle, David Tennant und Toby Jones, mitunter mit etwas verwirrenden Perücken. Aber unglaublich großartig und dicht gemachte Serie, sind 7 Episoden, kostenlos verfügbar auf der Arte Mediathek und für Freunde von unschuldig Mr. Bates versus die Post Office oder Mr. Bates gegen die Post, ne, was auch auf Arte lief, vielleicht ist das auch noch vorhanden, ne, von mir dafür eine Empfehlung.
Das klingt doch wundervoll. Wer sich davon überzeugen will, auch ob das was für ihn ist oder nicht, ich weiß, dass in der Arte Mediathek aktuell, glaube ich, 6 Filme von Christian Petzold sind. Das sind hier im Raum eher Hater auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Aber ich wollte dem ja auch noch ein bisschen eine Chance geben. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr 6 Filme von Christian Petzold auch in der Arte Mediathek euch anschauen. Da können wir auch allgemein, immer großer Fan davon, Shoutout an die Arte Mediathek und allgemeinen Mediatheken des öffentlichen Rechtlichen. In der ZDF Mediathek ist nämlich auch noch ein großer Film, den Jasmin ganz toll findet aktuell.
Welcher?
Challengers
ist auf jeden Fall sehenswert, muss ich sagen.
Den gibt es aktuell in der ZDF Mediathek sogar in Originalton mit Untertiteln und so. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch da reinbegeben. Wir überlegen gleich, ob wir nochmal irgendwas euch empfehlen wollen oder sowas. Und bis dahin machen wir einfach nochmal Musik, weil wir haben ja Zeit gerade. Ja, ja. Was haben wir denn noch? Dies, das, Ananas. Hier gibt es einen Song, der Satan heißt, auf dem Soundtrack von Teenage Sex and Deathbed Camp erstmal. Und deswegen kriegt ihr den jetzt einfach zu hören. So einfach ist das. Viel Spaß damit.
Du hasst Alice.
Nein, tue ich nicht.
Oh doch, du verachtest sie. Du beschwerst dich ständig darüber, wie profan und geistlos sie ist. Du hasst sie, es ist mitleiderregend. Und du hörst nicht damit auf, über ihren kleinen Podcast zu lachen. Lass ihr doch den Podcast.
Wie gerade?
Nein, hab ich gar nicht.
Erstens ja. Ein Podcast verlangt viel Arbeit.
Ja, wir haben ja auch noch ein paar Minuten übrig. Deswegen gehen wir nochmal in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Denn Jasmin und Johanna wollen euch noch kurz Ted Lasso ans Herz legen.
Ja.
Ist tatsächlich jetzt in der vierten Staffel und man hätte es eigentlich erwartet, dass Schluss ist nach der dritten, weil die Sportfilm-Dramaturgie war auch auserzählt. Die Underdogs sind Meister geworden und ist es ja normalerweise durch, aber sie nehmen hier nochmal eine neue Abzweigung, einen Twist, nämlich Ted kommt zum FC Richmond zurück und zwar als Trainer der von Keely neu gestarteten Frauenmannschaft.
Ja, genau. Und damit, wenn ja die ersten Staffeln, drei Staffeln sich mehr damit beschäftigt haben, wie so Männer im Sport und mentale Gesundheit irgendwie zusammenpassen, setzt sich das jetzt, also wie die ersten drei Folgen zumindest zeigen, mehr auch mit, wie ist die Finanzierung dann für Frauen und wie sieht da so der Respekt aus, den Frauen im Sport bekommen im Gegensatz zu Männern und auch sowas wie Childcare scheint ein Thema zu werden.
Ja, einfach diese ganzen Themen, die da dranhängen. Ja. Eigentlich möchte ich noch ein zweites Standbein aufbringen, weil ich weiß, Frauenfußball ist kein ertragreicher Beruf und solche Dinge. Ja. Und
genau.
Wo sind die Räume für Frauen? Wie kann man Cheftrainerin werden? Ist auch unter anderem Tanya Reynolds, die man vielleicht aus Sex Education kennt, also sehr super markantes Gesicht, die ist jetzt als neue Co-Trainerin Ted an die Seite gestellt und eben nicht so die ganz warme Figur, sondern eher eine halt Fußball-Taktik-Nerd.
Ja.
Und finde ich durchaus sympathisch dargestellt und macht halt auch nochmal eben neue Themen auf. Und
absolut. Und macht auf jeden Fall, die ersten drei Folgen sind jetzt schon raus und das macht große Lust auf die restliche Staffel.
Wunderbar. Gibt's, wenn ich mich richtig informiert habe, Apple, ne? Ist das?
Apple TV.
Ist eine Apple TV-Serie. Da könnt ihr das sehen. Danke euch. Und jetzt darf natürlich eins nicht fehlen, das
Filmriss Filmquiz.
Da gab's letzte Woche Geliebte Jane. Und diese Woche müsst ihr das hier erraten.
Nun, was treibt euch in unseren Walde?
Ja, wir suchen die folgenden Orte. Kennen Sie davon einen?
Aha, die findet ihr nicht?
Nee.
Ihr treibt hier irgendwelche Spielchen und du willst wieder unbedingt gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und wenn es gar nicht anders geht, Hex, Hex.
Sie sind vorher jetzt der beste gute Mensch von allen, oder was?
Ja, ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden und dank meiner Oma bin ich ein anderer Mensch.
Ja, vollkommen. Wie umgewandelt.
Oma kommt nicht ins Heim.
Nein, ich komme nicht ins Heim.
Bibi.
Ja, ich glaube nicht, dass Sie sich verändert haben.
Oh doch, ich werde es dir beweisen. Ich werde euch zeigen, wo das hier ist.
Und wenn ihr wisst, was das hier ist, dann könnt ihr es uns auch beweisen und
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, zu gewinnen gibt es diese Woche Freikarten zu Insidious, Wasserflaschen und T-Shirts. Und zum Masopilami gibt es den Comic Masopilami Band 35, Die letzte Jagd, der am 1. September bei Carlsen erscheint. Und ich glaube, zu hier Paths of Glory haben wir auch noch Blu-rays bekommen. Da könnt ihr auch abstauben. Und damit sagen wir auf Wiedersehen und gehen in das hier.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sind am Ende der Sendung und deswegen sage ich Tschüss zu Johanna.
Ciao.
Danke, dass du da warst, Olli.
Immer wieder gern. Tschüssi.
Auf Wiederschauen, Jasmin.
Bye.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, it's jam.
Ich bedanke mich auch bei Aki, dass sie da war, dass Robert was geschickt hat und dass der Lars sich auch in der Ferne zugeschaltet hat und was geschickt hat und dass Dennis auch vorbeigeschaut hat, digital. Ich bin Flo und ich sage Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.